Das ist Hacker News Daily, ein Podcast aus der Brie-Familie. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute geht es um einen UN-Bericht, der Israels Vorgehen in Gaza als Völkermord einstuft, um eine Hitzekonferenz, die wegen Hitze abgesagt wurde, und um ein Casino, das Dossiers über Gesichtserkennungsgegnerinnen anlegt.
Die Vereinten Nationen haben gerade einen Untersuchungsbericht veröffentlicht, der Israels Vorgehen in Gaza als gezielten Angriff auf Kinder und als Völkermord einstuft.
Das sind keine Formulierungen, die eine UN-Kommission leichtfertig wählt.
Eben. Der Bericht spricht von einem systematischen Angriff auf die reproduktive Gesundheit in Gaza und das wird explizit als Akt des Völkermords bezeichnet.
Was heißt reproduktive Gesundheit in diesem Zusammenhang konkret? Geht es da um medizinische Versorgung?
Die Untersuchung stellt fest, dass Israel Einrichtungen gezielt zerstört hat, die für Schwangerschaft, Geburt und Neugeborenenversorgung zuständig sind. Hinzu kommen absichtlich herbeigeführte Bedingungen, unter denen Kinder nicht überleben können.
Also nicht Kollateralschaden, sondern eine bewusste Strategie gegen die kommende Generation.
Genau das ist der zentrale Vorwurf. Die Kommission sagt, die Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur und die Blockade von Hilfsgütern seien Teil einer Methode, um die Geburtenrate gezielt zu senken.
Wenn eine UN-Untersuchung das Wort Völkermord verwendet, hat das nicht nur moralisches Gewicht, sondern auch eine völkerrechtliche Dimension.
Richtig, der Bericht wird jetzt an den Menschenrechtsrat und die Generalversammlung weitergeleitet. Das erhöht den Druck auf Staaten, die bisher keine rechtlichen Konsequenzen unterstützt haben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eine Konferenz zum Kampf gegen extreme Hitze wurde abgesagt, weil eine Hitzewarnung herausgegeben wurde.
Wegen der Hitze, vor der sie warnen wollten?
Genau, die Veranstaltung hieß Extreme Heat, Improving Governance and Strengthening Action. Sie sollte in einer Region stattfinden, für die dann eine amtliche Warnung vor extremer Hitze galt.
Das klingt erstmal nach einer ironischen Pointe. Aber wenn die Behörden sagen, es ist zu gefährlich, sich draußen zu treffen, dann kann man schlecht 100 Experten in einen Saal setzen.
Richtig. Und genau darin steckt der tiefere Widerspruch. Wir planen Governance für ein Klima, das unsere Planung selbst schon überholt.
Also ist die Absage nicht das Scheitern, sondern der Beweis, dass die Probleme, über die Sie reden wollten, längst im Alltag angekommen sind.
Das ist der Punkt. Die Wirklichkeit hat den Konferenzplan eingeholt. Die Notwendigkeit, über Schutzmaßnahmen zu reden, war so akut, dass das Reden darüber physisch unmöglich wurde.
Das bleibt als konkrete Konsequenz. Anpassung an die Hitze bedeutet nicht nur, Klimaanlagen einzubauen, sondern auch, dass unsere gewohnten Formate der Zusammenarbeit nicht mehr funktionieren.
Wir müssen nochmal auf den seltsamsten Clou der Woche zurückkommen.
Oh ja, ein Casino, das ein Dossier über Leute anlegt, die gegen Gesichtserkennung sind?
Genau, die Firma hinter der New Yorker Arena Madison Square Garden hat eine interne Akte über Aktivistinnen geführt, die sich gegen Gesichtserkennung einsetzen.
Das ist nicht nur paranoid, das ist juristisch ungeschickt.
Warum ungeschickt?
Weil die Aktivistinnen gerade gegen den Einsatz von Gesichtserkennung am Eingang klagten. Und der Konzern sitzt da und protokolliert ihre Social-Media-Posts und öffentlichen Auftritte. Das wirkt eher wie Einschüchterung.
Und offenbart das Grundproblem bei der ganzen Biometrie-Debatte, es geht nie nur um die eine Kamera am Eingang.
Genau. Deshalb passt das so gut zu einem anderen Stück, das heute diskutiert wurde, die angebliche Altersverifikation im Netz.
Die gleiche Mechanik.
Die gleiche Mechanik. Was als kleiner Alterscheck daherkommt, bedeutet in den aktuellen Gesetzen faktisch eine lückenlose Überwachung jeder einzelnen Website, die man besucht. Das ist keine Verifikation, das ist eine totale Bewegungsdatenerfassung.
Also in beiden Fällen wird ein enges Ziel vorgeschoben, Sicherheit im Stadion, Schutz der Kinder und darunter baut man eine Infrastruktur auf, die ganz andere Dinge kann.
Und genau das sollte uns an diesem Dossier beunruhigen. Es zeigt, wie schnell jemand, der die Infrastruktur betreibt, sie als Waffe gegen Kritiker umfunktioniert. Der letzte logische Schritt dieser Überwachung ist immer die Dossierakte.
Die Vorstellung, dass der Staat plötzlich kippen könnte, fühlt sich oft weit weg an. Aber zwei Nachrichten aus den USA lassen mich gerade ziemlich unruhig zurück. Da ist einmal die These, dass der Krieg gegen den Terror das Land für autoritäre Strukturen vorbereitet hat.
Und dann diese sehr konkrete Meldung aus Kalifornien, wo ein neues Gesetz 3D-Drucker für Schüler und kleine Firmen praktisch unzugänglich macht. Wie passt das zusammen?
Genau das ist der Punkt. Der erste Text argumentiert, dass nach 9/11 eine Art Dauerausnahmezustand geschaffen wurde. Weitreichende Überwachung und die Einschränkung von Bürgerrechten wurden zur Normalität. Das hat die Schwelle dafür gesenkt, was wir als akzeptabel empfinden.
Und dieses kalifornische Gesetz AB 2047 wirkt auf den ersten Blick wie eine Fußnote. Aber es verlangt von jedem, der einen 3D-Drucker kauft, eine Art Nutzungsbericht an die Bundespolizei. Das betrifft explizit Schulen, Lehrer und Unternehmen.
Das ist der Übergang. Was als Antiterrormaßnahme begann, sickert jetzt in ganz alltägliche Bereiche ein. Ein Werkzeug für den Schulunterricht wird unter Generalverdacht gestellt. Die Logik ist dieselbe. Jede Technologie könnte missbraucht werden, also überwachen wir sie präventiv.
Was bedeutet das für einen Lehrer in Kalifornien? Der muss nun dokumentieren, dass seine Drucke im Unterricht keine Sicherheitsbedrohung darstellen. Die Bürokratie macht die Anschaffung für kleine Läden oder Schulen schnell unattraktiv. Das ist kalte Entmutigung.
Und es ist ein konkretes Beispiel, wie eine einmal etablierte Sicherheitslogik immer weiter wuchert. Vom Abhören internationaler Anrufe zum Melden von 3D-Druckern in Klassenzimmern. Stell dir vor, du sitzt im ICE. Und plötzlich geht gar nichts mehr. Kein Signal, kein Funkspruch, der ganze Zug steht. Warum das an einem einzigen System hängen kann, ist echt schwer zu verdauen.
Und das war ja kein einzelner Zug, sondern bundesweit. Da fällt mir sofort die Frage ein, ist das Netz wirklich so fragil, dass ein Ausfall an einer Stelle alles lahmlegt?
Genau das ist der Punkt. Der Vorfall lief über das digitale Bahnfunksystem GSMR. Ein Kommunikationsproblem hat ausgereicht, um den Zugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmzulegen. Die Züge können ohne diesen Kanal keine Fahranweisungen bekommen, also bleiben sie sicherheitshalber stehen.
Also ist das kein Hackerangriff oder ein großes Technikversagen im klassischen Sinn, sondern einfach ein Ausfall einer zentralen Schaltstelle in der Kommunikation.
Richtig, und da liegt auch die Logik dahinter. Das System ist auf Sicherheit ausgelegt, nicht auf totale Ausfallsicherheit. Wenn der Datenaustausch abreißt, fährt niemand auf Sicht weiter, sondern das ganze System geht auf Null.
Das erklärt das abrupte Anhalten. Aber die konkrete Konsequenz ist doch, dass bei der nächsten Störung wieder alles steht, solange es keine echte Redundanz gibt.
Genau das ist die unangenehme Erkenntnis aus dieser Panne. Die Stabilität des gesamten Netzes hing an einem Kommunikationsprotokoll, das zwar sicher, aber nicht mehrfach abgesichert war gegen solche Ausfälle.
Das heißt für die Hörer, ein funktionierendes Handynetz allein bringt nichts, wenn das interne digitale Gleisfunksystem ausfällt. Die Pünktlichkeit steht und fällt mit einer einzigen Technikschicht.
Und bis die flächendeckend gedoppelt wird, bleibt dieses Restrisiko bestehen? Nichts Dramatisches, aber eine strukturelle Schwachstelle, die man jetzt kennt. Meta hat ein internes Programm pausiert, das die Anwesenheit von Büromitarbeitern minutengenau tracken sollte. Der Grund ist kein Strategiewechsel, sondern ein Leak. Jemand hat die Tracking-Daten nach außen getragen.
Moment, das war doch dieses System, das checkt, ob jemand wirklich an seinem Schreibtisch sitzt, oder?
Genau, es sollte über WLAN und Badge-Daten erfassen, wer wie lange im Büro ist. Nachdem die Details öffentlich wurden, hat Meta das Projekt erstmal auf Eis gelegt.
Das klingt fast wie eine Doppelbestrafung. Erst misstrauisch tracken, dann wegen des Lecks die Kontrolle verlieren.
Und während Meta nach innen schaut, entsteht Spannung an einer ganz anderen Front. Ein Google-Entwickler wurde gefeuert, weil er eine eigene Kommandozeilen-Schnittstelle für Google Workspace gebaut hat.
Ernsthaft? Wegen eines CLI-Tools? Das klingt doch erstmal nach etwas Nützlichem.
Offiziell war es ein Verstoß gegen interne Richtlinien. Das Tool hat Workspace-APIs in einem Terminal nutzbar gemacht und existiert jetzt als Open Source weiter.
Dann haben wir auf der einen Seite eine Firma, die Kontrolle verliert, obwohl sie maximal trackt, und auf der anderen eine, die einen produktiven Mitarbeiter verliert, weil er zu selbstständig baut.
Genau diese Spannung macht es konkret. Beide Fälle zeigen, wie schwer es Tech-Firmen fällt, das richtige Maß zwischen Überwachung und Vertrauen zu finden.
Und für den einzelnen Entwickler heißt das, was als interne Effizienzidee startet, kann schnell zum Karriererisiko werden, wenn die Regeln plötzlich eng ausgelegt werden.
Dieses lokale Tool, das Agent Traces in Echtzeit anzeigt, hat mich stutzig gemacht. Wir reden ständig über Agenten, aber kaum jemand zeigt, wie man ihr internes Chaos tatsächlich debuggt.
Genau, und fast parallel dreht sich eine andere Arbeit um die Frage, ob Code Review durch Menschen überhaupt noch nötig ist, wenn Coding Agents den Job machen. Das klingt erstmal wie zwei völlig verschiedene Baustellen.
Der gemeinsame Nenner ist die Kontrolle. Das Debugger-Projekt arbeitet mit hierarchischen Agent-Loops und zeigt Traces lokal, sodass Entwickler nachvollziehen können, was ein Agent Schritt für Schritt tut. Statt einem Blackbox-Ergebnis sieht man die Entscheidungskette.
Und die Review-Arbeit geht noch einen Schritt weiter. Sie argumentiert, dass Agentencode nicht nur schreiben, sondern systematisch Inspektionen fahren können, die menschliche Reviewer in Geschwindigkeit und Tiefe überholen. Da steckt die Behauptung drin, dass die Qualitätsprüfung komplett zur Automatisierung übergeht.
Eine Sache, die mich dabei beschäftigt, das Quen-Paper schlägt mit Sprachweltmodellen für Agenten eine ganz andere Ebene auf. Die bauen eine interne Weltrepräsentation in Textform, damit der Agent Aktionen vorausplanen kann, anstatt blind zu iterieren. Das wäre eine Grundlage für die Architektur, die man mit dem lokalen Debugger dann inspiziert.
Dann hätten wir ein Dreieck: die Planungsarchitektur aus den Weltmodellen, die Trace-Einsicht aus dem Debugger und die automatisierte Qualitätsprüfung. Das Bild, das sich zusammenfügt, ist ein Entwicklungszyklus, bei dem Agenten ihren eigenen Code entwerfen, ihre Schritte erklären und selbst reviewen.
Die konkrete Konsequenz für Entwickler wäre, menschliche Reviews verschieben sich von der Zeilenkontrolle zur Architekturaufsicht und das Debuggen wird zu einer Art Detektivarbeit an einer offengelegten Gedankenkette, nicht mehr an Stack Traces. In Civilization haben die KI-Gegner gerade eine Atombombe gebaut und dann den Krieg trotzdem verloren.
Warte, eine KI mit Atomwaffen, die es nicht schafft zu gewinnen. Was ist da passiert?
Ein Spieler hat einer KI die volle Kontrolle über eine Zivilisation gegeben. Sie hat tatsächlich den nuklearen Entwicklungspfad eingeschlagen.
Klingt nach einem klassischen Fehler. Die KI kann die Technologie bauen, aber sie versteht nicht, wann und gegen wen sie sie einsetzen soll.
Genau, sie hat die Waffe entwickelt, aber keine brauchbare Strategie, um den entscheidenden Vorteil daraus zu ziehen. Die anderen Fraktionen haben sie einfach überrollt.
Das zeigt, wie schwer es für eine KI ist, von einem isolierten Ziel zu einem strategischen Gesamtzusammenhang zu kommen.
Eine KI mit Atombomben, die den Krieg trotzdem verliert. Vielleicht ist das genau die richtige Stelle, um für heute Schluss zu machen. Danke, dass ihr zugehört habt.
Bis zum nächsten Mal. Wir sind dann wieder da mit neuen Geschichten aus Code, Zügen und manchmal auch aus Casinos.